Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Wir machen heute weiter in unserer Predigtserie über das Matthäusevangelium. Und es hat sehr gut gepasst, dass wir jetzt das Abendmahl einmal vor der Predigt gefeiert haben. Denn genau beim Abendmahl oder gerade beim Abendmahl wird uns ja neu bewusst gemacht, was die eigentliche Botschaft der Bibel ist, was die Botschaft ist, die Gott immer wieder durch seine Propheten angekündigt hat, was er dann auch durch Jesus verkündigt hat. Die Botschaft ist ganz, ganz klar, Gott liebt uns, Gott sehnt sich nach den Menschen. Gott selber tut alles dafür, was er dann durch den Tod von Jesus am Kreuz bewiesen hat, dass er die Menschen wieder für sich gewinnen kann, dass er die Menschen zu sich ziehen kann, dass er neues Leben ermöglichen kann. Und in den Stellen vor unserem heutigen Abschnitt, da ist auch genau darum gegangen, dass Jesus hingegangen ist zu den Menschen, die Menschen eingeladen hat ins Himmelreich, ins Reich Gottes, dass er gepredigt hat, dass er zur Umkehr gerufen hat, dass er Menschen für sich gewinnen wollte. Und das war auch die Botschaft vom Propheten Johannes, von Johannes dem Täufer, um den es heute gehen wird, der auch von Anfang an aufgerufen hat, kehrt um, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, der auf Jesus, der aufs Kreuz hingewiesen hat. Das war das, was sein Leben geprägt hat, was wir uns nachher noch anschauen werden. Und ja, jetzt schauen wir uns den heutigen Bibeltext an. Den findet ihr in Matthäus Evangelium, Kapitel 14, die Verse 1 bis 12. Und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung vor. Da heißt es, in jener Zeit hörte auch der Tetrarch Herodes vom Wirken Jesu. Das ist niemand anders als Johannes der Täufer, sagte er zu seinen Leuten. Er ist von den Toten auferstanden, deshalb gehen solche Wunderkräfte von ihm aus. Herodes hatte Johannes nämlich festnehmen, in Fesseln legen und ins Gefängnis werfen lassen. Der Anlass dazu war Herodias gewesen, die Frau von Philippus, dem Bruder des Herodes. Herodes hatte sie Philippus weggenommen, worauf Johannes zu ihm gesagt hatte, du hattest nicht das Recht, sie zur Frau zu nehmen. Herodes hätte ihn am liebsten umgebracht, fürchtete sich aber vor dem Volk, denn es hielt Johannes für einen Propheten. Doch dann kam der Geburtstag des Herodes. Die Tochter der Herodias tanzte vor den Gästen und Herodes war so begeistert von ihr, dass er mit einem Schwur versprach, ihr alles zu geben, was sie sich wünschte. Da sagte sie, von ihrer Mutter angestiftet, lass mir auf einer Schale den Kopf Johannes des Täufers herbringen. Der König war bestürzt, doch weil er vor seinen Gästen einen Eid geschworen hatte, befahl er, den Wunsch des Mädchens zu erfüllen. Er ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Und der Kopf wurde auf einer Schale hereingetragen und dem Mädchen gegeben, das ihn seiner Mutter überreichte. Daraufhin kamen die Jünger des Johannes, holten den Toten und begruben ihn. Dann gingen sie zu Jesus und berichteten ihm, was geschehen war. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht beim Bibellesen, aber mir geht es immer wieder mal so, dass ich einen Text lese, wo ich erst mal schlucken muss, wo ich erst mal herausgefordert bin und mich frage, was sagt mir der Text jetzt? Wo ist da jetzt die Ermutigung? Wo ist jetzt das, was man Gott persönlich aufs Herz legen will? Ich muss sagen, dieser Text heute ist so ein bisschen ein Paradebeispiel dafür. Ja, für solche Texte, die auf jeden Fall dazu einladen, noch einen zweiten Blick darauf zu werfen und wirklich offen sein oder offen zu sein für das, was Gott hier sagen will. Und wir wollen zu Beginn kurz einen historischen Hintergrund einfach geben oder darauf schauen, was war das für eine Situation, von der Text hier spricht. Der Herodes, von dem hier die Rede ist, Herodes Antipas, war Sohn vom Herodes den Großen, der vor der Geburt Jesu diesen brutalen Auftrag gegeben hat, die Kinder in Bethlehem umzubringen. Der also dagegen kämpfen wollte, dass der angekündigte Messias, der angekündigte König der Juden kommt, der ja dagegen gekämpft hat, gegen dieses neu anbrechende Königreich. Hat auch noch viele, viele andere schlimme Sachen gemacht, war mit etlichen Frauen verheiratet. Es wird berichtet, dass er eigene Söhne umgebracht hat, aus Angst, dass er seine Macht verliert und, und. Der war eben ganz, ganz stark von sowas geprägt. Der Sohn von ihm, von dem hier die Rede ist, Herodes Antipas, Der wird in unserer Übersetzung hier heißt es Tetrarch oder auch Vierfürst genannt. Das Reich vom Herodes den Großen wurde nach seinem Tod in vier Teile geteilt und der Herodes Antipas hat eben über ein Viertel regiert. Das war Galiläa und die Umgebung, also der Bereich, wo Jesus vor allem gewirkt und gehandelt hat. Dieser Herodes Antipas, der hat die Herodias zur Frau genommen, von der hier die Rede ist. Das war die Frau von seinem Bruder Philippus, der auch mit dem zweiten Namen Herodes geheißen hat. Also auf einer Reise hat er bei seinem Bruder übernachtet, hat sich in die Frau verliebt und hat sie ihm praktisch wirklich ausgespannt. Und sie hat zugesagt, sie hat gesagt, ja, sie wird ihn heiraten, aber nur, wenn er seine damalige Frau eben praktisch wegschickt. Also er hat da Ehebruch begangen oder doppelten Ehebruch. Diese Herodias, das war Enkelin vom Herodes den Großen, war somit also eine Nichte von Herodes Antipas und zeitgleich seine Schwägerin. Also das ist ja wirklich das Durcheinander da in dieser Familie. Da, ja, man blickt eigentlich schwer durch, aber man sieht, okay, das ist eine Familie, die geprägt war von Machtgier, von Habsucht, von Eifersucht, von Ehebruch, von ja, sexuellen Sünden, von Streben nach Reichtum und Mord, Neid. Eigentlich die perfekte Hintergrundhandlung für so eine moderne Seifenoper. Aber auf der anderen Seite zeigt es auch ganz, ganz klar, die Familie von Herodes oder diese Herodianer, die stehen eigentlich genau für das, was die Bibel mit Welt, System der Welt beschreibt. Oder wie es auch immer wieder erwähnt oder genannt wird, das Reich der Finsternis. Die Menschen ohne Gott leben in diesem Reich der Finsternis. Und ganz, ganz viel von dem sieht man auch bei dieser Familie. Und der Prophet Johannes, der Täufer Johannes, der war eben berufen, unter anderem auch zu diesen Leuten hinzugehen und sie zur Umkehr zu rufen. Das ist das, was wir hier jetzt gelesen haben. Also in jener Zeit, wo der eben regiert hat, der Herodes, da sagt er eben, hat Jesus gewirkt und der Herodes hat sich gefragt, wer ist dieser Jesus? Herodes Antipas hat zu jener Zeit Jesus noch nicht persönlich getroffen, aber es hat sich natürlich auch bei ihm herumgesprochen, was Jesus macht, was er tut, was er lehrt, die ganzen Zeichen, die ganzen Wunder. Und da war auch er neugierig. Da war er neugierig und hat sich gefragt, wer ist dieser Jesus? Und da lesen wir von seiner Vermutung, aufgrund der Wunder, die er wirkt, das muss Johannes der Täufer sein, der wieder auferstanden ist. Ich habe ihn umbringen lassen, aber er ist von den Toten auferstanden, deshalb ist er das. Ja, aus unserer Sicht wahrscheinlich nicht die naheliegendste Vermutung. Aber dieser Herodes Antipas, das war ein sehr, sehr abergläubischer Mann. Das war ein Mann, der Flavius Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, sagt, das war ein Mensch, der hat hinter jedem Busch ein Gespenst gesehen und gefürchtet. Der war getrieben von seinen Ängsten und von seinem okkulten Aberglauben. Und hat deswegen vielleicht auch hier diese Vermutung gehabt. Auf jeden Fall war der Herodes jemand, der nur von Jesus gehört hat, der aber nicht hingegangen ist, um Jesus persönlich kennenzulernen. Vielleicht war es seine Habgier, vielleicht war es seine Sucht nach Macht, seine Macht zu behalten oder zu vergrößern. Wir wissen es nicht, was auch immer es war, was ihn davon abgehalten hat, zu Jesus selber zu gehen. Vielleicht war es aber auch seine Schuld, seine Sünde, dessen er sich bewusst war, wo er gewusst hat, okay, Sünde trennt mich, ich kann nicht zu Jesus gehen. Und vielleicht war das der Grund, warum er eben ihn nicht persönlich kennengelernt hat. Auf jeden Fall ist es für uns, für jeden von uns eine persönliche Herausforderung, dass wir uns fragen, wer ist Jesus für mich? Das ist eigentlich die wichtigste Frage, die man sich überhaupt stellen kann. Wir haben in den Liedern sehr, sehr viel davon gesungen, wer Jesus ist. Ja, der Friedefürst, der Erlöser, derjenige, der für uns gestorben ist, der uns gerettet hat und und. Aber wir müssen uns persönlich die Frage stellen, wer ist Jesus für mich? Auch heute gibt es ja die verschiedensten Meinungen. Für die einen ist Jesus jemand, der gute Lehren verbreitet hat, der Menschen geholfen hat, der Nächstenliebe vorgelebt hat. Für die anderen war Jesus nur so ein bisschen ein Revoluzer, der gegen die damalige Regimeherrschaft aufgestanden ist, der ein neues Reich aufbauen wollte. Für wieder andere war er ein bisschen verrückter. Glauben nicht, dass Jesus wirklich derjenige war, was er selbst von sich behauptet hat. Ja? Und wieder andere sagen, ja, ich glaube, dass Jesus der Messias ist. Ich glaube, dass Jesus der wahre König ist, dass Jesus der Friedefürst ist. Ich glaube persönlich, dass Jesus für mich gestorben ist und dass er mein Herr und mein Heiland ist. Und das ist so wichtig, dass jeder von uns ganz, ganz ehrlich diese Frage stellt. Und falls wir die Frage noch nicht so beantworten können, wie wir es jetzt aber im Abendmahl gefeiert haben, vielleicht gibt es ja auch bei uns Hinderungsgründe, wie beim Herodes. Vielleicht sind Sünden in unserem Leben, wo wir sagen, ja, das passt nicht. Da gibt es Dinge in unserem Leben, die uns von Jesus trennen. Vielleicht ist es aber einfach auch so, dass unser Leben so vollgepackt ist mit Arbeit, mit unserem Leben, mit unseren Zielen, mit den Dingen, die für uns wichtig sind, dass wir gar nicht die Zeit finden, zu Jesus zu kommen, an Jesus zu glauben. Und deswegen ist es die große Challenge, die große Herausforderung für uns alle, dass wir uns ehrlich fragen, ja, für Herodes war es so, er hat Jesus abgelehnt, er hat nicht an Jesus geglaubt. Aber wie sieht's bei mir aus? Wie reagiere ich auf dieses Rufen von Jesus? Und wer ist Jesus für mich? In den nächsten Versen lesen wir eben dann, oder ab Vers 3 gibt's dann diesen Rückblick, wo berichtet wird, wie hat Herodes Johannes den Täufer beseitigen lassen. Dann lesen wir eben davon, er hat ihn einsperren und ins Gefängnis werfen lassen, weil Johannes den Täufer ihm vorgeworfen hat, das war nicht richtig, was er gemacht hat mit der Herodias. Johannes der Täufer war jemand, der hat sich kein Blatt vor den Mund genommen, der hat wirklich gesagt, was Sache ist. Er hat die Menschen eingeladen zu Gott, er hat sie zur Buße aufgerufen, aber er hat auch Sünde beim Namen genannt. Er hat da nicht lange drum herum geredet, sondern er hat auch dem Herodes gesagt, das ist nicht richtig, was du machst. Das ist Sünde. Du hast Ehebruch begangen, du hast deinem Bruder die Frau weggenommen. Das ist gegen Gottes Gebot, gegen Gottes Wort. Johannes der Täufer hat sicher gewusst, das ist nicht ungefährlich, was ich da mache, dem König, dem Fürsten, dem Herrscher das ins Gesicht zu sagen, ist sicher nicht einfach, aber für ihn war es wichtig. Weil das war die Botschaft, wie wir auch in Matthäus 3, Vers 2 lesen, die das Leben von Johannes dem Täufer geprägt hat. Kehrt um, das Himmelreich ist nahe. Das war sein Lebensmott oder sein Lebensantrieb. Dazu war er von Gott gesandt, hinzugehen und Menschen aufzurütteln, hinzugehen und Menschen zu Gott zurückzurufen. Und dann lesen wir die Reaktion vom Herodes. Er hätte ihn am liebsten umgebracht, heißt es in Vers 5. Klar, das hat ihm nicht gepasst. Er ist da der Herrscher und jetzt kommt da so ein Wüstenprophet daher. Schräg angezogen, ernährt sich von Heuschrecken, trägt so einen Kamelhaarmantel, was auch immer. Und der ruft ihn, den König, den Fürsten, den Herrscher zur Umkehr auf und sagt ihm, das ist nicht richtig, was er macht. Und die Reaktion vom Herodes ist völlig nachvollziehbar aus seiner Sicht. Er schmeißt Johannes ins Gefängnis. Und hier heißt, am liebsten hätte er ihn sogar umbringen lassen, aber er fürchtete das Volk. Weil das Volk hat Johannes für einen Propheten gehalten. Herodes hatte also nicht nur ein schlechtes Gewissen, sondern er war auch geprägt von seiner Menschenfurcht, die hier angesprochen wird. Das heißt, ihm war ganz wichtig, was hält das Volk von ihm? Und er hatte Angst, dass er da die Macht verliert, wenn er jetzt einen Mann beseitigt, der für das Volk so wichtig ist. In der Parallelstelle dazu im Markus-Evangelium, Markus 6, Vers 20, da wird die ganze Geschichte noch etwas detaillierter beschrieben. Da lesen wir, Herodes hatte Hochachtung vor Johannes, den er als einen gerechten und heiligen Mann kannte und sorgte deshalb für seine Sicherheit. Auch hörte er ihm gerne zu, obwohl er dabei jedes Mal in Unruhe geriet. Also dieses Gefängnis scheint nicht zu brutal gewesen zu sein oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat der Herodes den Johannes öfter getroffen. Er hat öfter mit ihm geredet. Und Johannes hat sicher immer wieder probiert, auch den Herodes zur Umkehr zu rufen. Johannes hat nicht nur mit dem Zeigefinger auf ihn gedeutet und hat gesagt, du bist Sünder, du bist schlecht, sondern der Antrieb von Johannes war sicher ganz, ganz klar, hey, dieser Mann muss das Evangelium verstehen, dieser Mann muss erkennen, dass, wie es der Johannes gesagt hat, Jesus das Opferlamm ist, das alle Schuld trägt. Johannes hat es probiert, diesen Herodes wachzurütteln. Und wie wir hier sehen, der Herodes hatte Achtung vor ihm. Er schätzte ihn als gerechten und heiligen Mann. Das heißt, der Herodes hat auch gesehen, wie Johannes lebt. Johannes hat nicht nur gepredigt, sondern mit seinem ganzen Leben hat er aufs Evangelium, hat er auf Jesus hingewiesen. Auch sein Lebenswandel hat dem entsprochen und hat den Herodes herausgefordert. Der Herodes, der hat sicher gemerkt, da ist ein Riesenunterschied zwischen diesem Johannes und mir und meinem Leben. Und wie wir da lesen, hat er ihnen gerne zugehört. Man kann sich richtig vorstellen, wie dieser Herodes da echt hin und her gerissen war. Auf der einen Seite das schlechte Gewissen und er möchte Johannes beseitigen lassen, damit er dann weiter seine Sünden fortführen kann. Auf der anderen Seite hat er sicher gemerkt, hey, mir fehlt etwas, da ist was nicht richtig. Dieser Johannes, der hat etwas, was ich nicht habe. Und das ist auch nichts anderes wie heute. Menschen können noch so sehr materiellen Reichtum haben, können noch so sehr Karriere machen, sind ja an sich keine schlechten Dinge. Aber wenn diese Dinge zu unserem Gott werden, wenn diese Dinge das Wichtigste in unserem Leben sind und wir nur auf das fokussiert sind, dann fehlt uns etwas. Dann bleibt das Herz leer, dann ist eine gewisse Sehnsucht noch da, die nicht gestillt werden kann, auch noch, ja, auch durch noch so viel Prunk oder Macht oder Reichtum, was auch immer. Das hätte der Herodes gehabt, aber er war nicht zufrieden. Da hat vieles, vieles gefehlt. Und sicher auch dieses Gewissen, diese Schuldgefühle. Ein Arzt hat einmal gesagt auf seiner Psychiatriestation, wenn er die Menschen von Schuld befreien und heilen könnte, dann wären 80% der Patienten wären geheilt. Ja, das ist jetzt nichts, wo man wahrscheinlich wissenschaftlich nachweisen kann. Aber trotzdem ist es so, Schuld macht Menschen kaputt. Und gerade bei dieser Familie, bei diesen Herodianern sehen wir eben, wie Schuld, wie Sünde immer größere Kreise zieht. Und wie das so ein Krebsgeschwür ist, die das Leben kaputt macht. Das lockt, das ködert, das sind Versuchungen da, keine Frage. Aber im Endeffekt, was bleibt, ist Tod, Zerstörung und Verderben. Und das war dort auch, und das ist ja das, was wir heute sehen, wie zerstörerisch sich Sünde auswirkt. Und in unserer Geschichte geht es dann weiter, dass der Geburtstag vom Herodes gekommen ist und dass dann seine Stieftochter, die Tochter von der Herodias, war damals ein junges Mädchen, vor den Gästen getanzt hat und dass das alle so begeistert hat. Dass der Herodes gesagt hat, wünsch dir, was du willst, ich werde es dir geben. Vielleicht hat er sie doch, ja, so ein junges Mädel, die wünscht dir jetzt ein fesches Kleid oder Schmuck oder keine Ahnung was, einen kleinen Palast oder das neue iPhone. Okay, das war damals noch nicht möglich. Aber irgendwas Materielles, irgend sowas, wonach halt die Menschen streben. Und er selber, er war gefesselt, er war angesprochen von dem, was dort geschieht. Im Markus-Evangelium lesen wir dazu, dass sie viel getrunken haben, dass die Leute also besoffen waren. Eine besoffene Geschichte, wie man in Österreich so schön sagt. Und wo man einfach merkt, okay, wie wirkt sich das jetzt aus? Und natürlich ist aus unserer Sicht jetzt relativ einfach, dass wir auf den Herodes deuten und sagen, so ein unmoralischer Kerl, so ein schlimmer Sünder, bin ich froh, dass ich nicht so bin. Also so ein bisschen Pharisäer-Zöllner-mäßig. Gott danke, dass ich ein besserer Mensch bin. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ja, schaut es ja in unserem Leben oft nicht gut aus. Und gerade jetzt in diesen Bereichen wie diese ganzen Versuchungsgeschichten, der sexuelle Bereich und, da wissen wir, wie sehr alles um sich greift und wie gerade wir Männer da echt anfechtbar sind. Also da können wir nicht auf andere deuten und können sagen, bei denen ist es so, Gott sei Dank, wir sind da immun, wir sind da komplett safe. Das ist nicht so. Und diese Geschichte hier, die soll uns auch herausfordern, nicht auf den Herodes zu deuten und nur zu denken, Gott sei Dank sind wir anders, sondern das fordert uns auf, unser Leben zu prüfen, wie wir es auch beim Abendmahl gemacht haben, und uns zu fragen, wie sind wir, ja? Wie stehen wir vor Gott? Wie schaut es in unserem Leben aus? Aber auch immer mit dem Hintergedanken, nicht mit diesem Verurteilenden, ich bin schlecht, ich bin unwürdig, ich keine Ahnung was, sondern immer im Hintergrund das Kreuz, das Evangelium. Jesus ist gekommen, um zu retten, um zu erlösen, um zu befreien, auch um diese Last der Schuld wegzunehmen, auch um dieses Krebsgeschwür Sünde zu heilen. Das war das, warum Jesus gekommen ist. Das hat er nicht nur damals getan, sondern das möchte er auch heute machen. Und das ist auch heute Einladung. Deswegen finden wir in der Bibel viele, viele Bibelstellen, die uns auch herausfordern und ermahnen, gerade in diesen Bereichen wirklich wachsam zu sein. Ja? Uns nicht einfangen zu lassen von diesen Begierden, uns nicht diesen weltlichen, materiellen und lustvollen Dingen hinzugeben, sondern wirklich einen Blick darauf zu richten, okay, was ist Gottes, was ist Jesus Wunsch für mein Leben? Und wirklich mit dem Bewusstsein, ja, hey, wir sind alle angreifbar. Sünde kann etwas sein, was er jeden von uns vernichtet, ja, angreift, zerstört. Wir haben das alle erlebt und sind frei geworden durch Jesus. Also es ist überhaupt kein Grund, dass man über andere urteilt oder sich besser sieht als andere. Und das junge Mädchen ist dann eben zur Mutter gelaufen und hat gefragt, was soll sie sich wünschen. Sie war überfordert von diesem Angebot vom Herodes. Und diese Herodias, die war wirklich zutiefst von Hass erfüllt gegenüber Johannes. Und sie hat diese Gelegenheit genützt und hat gesagt, ich wünsche mir, dass mir der Kopf vom Johannes auf einer Schale gebracht wird. Wo man einfach sieht, wie brutal, wie pervers, wie arg kann Sünde sein. Da geht es immer und immer weiter und dann kommt eben so ein Wunsch, das ist eigentlich absolut unmenschlich, was sie da ausspricht. Wo man aber sieht, wozu Sünde, wozu Hass dann eben auch führen kann. Der König selber, Herodes, war dann bestürzt, das hat er nicht erwartet. Das war jetzt sicher das Allerwenigste, was er machen wollte. Aber da sehen wir wieder die Menschenfurcht bei ihm, die ihn so gefangen hat. Er hat gesagt, na, aber er hat's versprochen, die anderen haben es gehört, ich habe einen Eid abgeliefert, ich kann jetzt nicht mein Gesicht verlieren. Wenn ich das jetzt mache, wenn ich jetzt klein beigebe und da zurücktrete, dann nehmen mich die nicht mehr ernst. Oder er hat sich irgendwelche Gedanken gemacht darüber. Und da ist wieder relativ einfach, auf den Herodes zu deuten und zu sagen, wow, was ist denn das für ein schwacher Mann? Der hat überhaupt kein Rückgrat. Der lässt sich da einfach von der Meinung von den anderen so dahintreiben. Aber das ist wieder etwas, wo wir selber herausgefordert werden, dass wir uns die Frage stellen, wie steht's um meine Menschenfurcht? Was prägt mein Leben mehr? Ist es die Menschenfurcht oder ist es die Gottesfurcht? Wie wichtig ist es mir, ein Leben zu führen, das anerkannt ist, dass ich gut dastehe? Wie wichtig ist es mir, mein Gesicht zu wahren vor meinen Freunden, vor meinen Verwandten, vor den Arbeitskollegen, vor wem auch immer? Wie wichtig ist es mir, dass ich gut dastehe? Weil die Menschenfurcht, die kann auch für uns eine riesengroße Falle oder zumindest ein Hindernis sein, dass wir so leben, wie Gott es will. Weil Gottes Wort verlangt von uns durchaus auch Sachen, die nicht immer nur auf positiven Gegenwind dann stoßen, sondern wo auch wirklich negativer Gegenwind kommt. Gerade wenn wir Sünden, wenn wir Schuld, wenn wir Dinge ansprechen, die nicht in Ordnung sind, wenn wir auf Gott, auf seine Maßstäbe, auf sein Wort hinweisen, dann werden wir nicht nur anerkannt werden. Bei uns ist noch relativ einfach, sage ich jetzt einmal, bei uns braucht man nicht befürchten, dass man ins Gefängnis geworfen wird, wie es damals so war, auch mit den ersten Christen, wie es heute so ist in vielen, vielen Ländern dieser Welt. Das, was wir erleben, unsere Freiheit, die wir haben, die wir noch haben, muss man sagen, die ist nicht das Normale, sondern Jesus hat klar gesagt, wer mir nachfolgt, der wird verfolgt werden, ihr werdet gehasst werden und, und. Da wird Gegenwind kommen. Und deswegen ist es auch eine Frage an uns, inwieweit leben wir so, dass wir von Menschenfurcht geprägt werden oder stehen wir wie Johannes klar und können ehrlich sagen, wir leben so, wie Gott es will. Und dann der Abschluss der Geschichte, eben noch nur ganz kurz die Erwähnung, dass die Jünger vom Johannes gekommen sind, einen Leichnam geholt und begraben haben, ähnlich wie es bei Jesus und nach seinem Tod war. Aber jetzt wollen wir noch ein bisschen zurückblicken auf den Johannes Täufer, auf sein Leben generell. Und als Thema habe ich eben genommen, auch für diese Predigt, Johannes der Täufer, ein Leben für Gott. Weil wenn wir das Leben vom Johannes den Täufer anschauen, dann sehen wir, dass er von Anfang an eine klare Berufung hatte, dass er seiner klaren Berufung nachgegangen ist. Er hat von Anfang an diese Botschaft, die wir in Matthäus 3 schon gelesen haben, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Das war seine Botschaft. Dazu war er berufen. Er war der Vorbereiter für Jesus. Er hat auf Jesus hingewiesen. Er wurde schon in den Propheten angekündigt als der Wegbereiter für Jesus, für den kommenden Messias. Sein anderes Lebensmotto war Johannes 3, Vers 30, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das war ihm so wichtig. Es ist ihm nicht um sich gegangen. Es ist ihm nicht darum gegangen, nach seinen eigenen Zielen, nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen zu leben, sondern er ist in die zweite Reihe zurückgetreten und hat gesagt, na, ich möchte mein Leben für den Messias führen, für Jesus. Er soll groß werden in meinem Leben. Ich möchte mit meinem Leben nur auf Jesus hinweisen. Wie wir es ja vorher gesungen haben. Jesus ist unser Friedefürst und wir wollen unser Leben für ihn leben. Dass wir das echt auch zu unserem Gebet machen, wie es auch Johannes gemacht hat. Dass wir uns ehrlich fragen, wofür lebe ich? Was sind die Ziele in meinem Leben? Was ist der Fokus in meinem Leben? Wofür setze ich mein Leben ein? Wir alle haben ein sehr beschränktes Leben, eine begrenzte Lebenszeit. und sollen uns da die Frage stellen, wofür und wozu leben wir? Es ist gut, wenn man eigene Ziele hat, das ist ganz, ganz klar. Aber für uns als Nachfolger Jesu ist es trotzdem wichtig, dass wir uns immer wieder ehrlich fragen, wer ist die Nummer eins in meinem Leben? Geht es zuerst um mich, um meine Ziele, um meine Wünsche, um meine Vorstellungen? Oder lebe ich offen vor Jesus und sage, Jesus, nimm du mein Leben. Gebrauche du mich, ich möchte wirklich wie Johannes jemand sein, der auf andere hinweist, der von dir weitersagt. Ich möchte für deine Ziele leben. Jesus selbst hat über Johannes gesagt, Matthäus 11, Vers 11, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer. Und doch ist der Geringste im Himmelreich größer als er. Johannes der Täufer war nach einer relativ langen Zeit, nach circa 400 Jahren, wo der letzte Prophet im Alten Bund, im Alten Testament aufgetreten ist, der Malachi, war Johannes der Täufer der nächste Prophet. Da war ziemlich langes Schweigen, kann man sagen. Es war kein offiziell von Gott gesandter Prophet, der zum Volk gegangen ist. Aber Johannes der Täufer ist wieder aufgetreten. Er war jemand, der viele, viele Menschen zu Gott gerufen hat. Man liest, dass die Massen zu ihm hinausgekommen sind, dass er viele getauft hat, dass er viele zur Umkehr gerufen hat. Er ist von Gott wirklich reich gesegnet und gebraucht worden. Oder wie es Jesus hier sagt, es gibt eigentlich keinen Größeren. Er war komplett hingegeben. Von Anfang an war sein ganzes Leben in der Hand von Gott. Und dann sagt Jesus trotzdem, aber der Geringste im Himmelreich ist größer als er, weil nach Johannes eben ein neues Zeitalter angebrochen ist, der neue Bund angebrochen ist und wir jetzt, erfüllt vom Heiligen Geist, eben auch anders leben können. Und Johannes war trotzdem jemand, wie es im Johannesevangelium Vers 5 heißt, wo Jesus über ihn sagt, wieder super Kompliment von Jesus über das Leben von Johannes. Johannes war eine brennende Lampe, die einen hellen Schein gab. Zunächst mal brannte er selbst für Jesus. Er brannte für das kommende Reich Gottes. Er brannte für seinen Gott, seinen Herrn, seinen König. Und weil er so erfüllt war, hat er das ausgelebt und war ein helles Licht in seinem Umfeld. Also er hat wirklich in diese dunkle Generation hinein gescheint. Er hat ein großes Licht gegeben und viele, viele Menschen sind angesteckt worden von diesem Brennen, von diesem Licht. Und dann in Matthäus 11, Vers 2 noch, da sehen wir aber, dass Johannes nicht nur Erfolge gehabt hat und es ist nicht nur steil nach oben gegangen, sondern wie Johannes dann im Gefängnis war, wie er nicht gewusst hat, wie geht's mit seinem Leben weiter, da hat er seine Jünger zu Jesus geschickt und die haben Jesus die Frage stellen sollen, ob Jesus wirklich derjenige ist, auf den sie alle warten. Bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Also sogar der große Prophet Johannes, den Gott so gebraucht, so gesegnet hat, der Jesus getauft hat, der selbst so vieles erlebt hat, der ist da im Gefängnis an einen Punkt gekommen, wo er zum Zweifeln begonnen hat. Und das finde ich so schön an der Bibel. Die Bibel verschweigt nicht die Fehler und Schwächen und Unzulänglichkeiten auch der großen Männer Gottes. Also sogar Johannes ist zu dem Punkt gekommen, vielleicht hat er sich gefragt, Jesus, was soll das? Ich habe mein ganzes Leben jetzt für dich eingesetzt, jetzt sitze ich im Gefängnis und werde wahrscheinlich sogar umgebracht. Vielleicht ist er echt knapp vom Verzweifeln gewesen. Aber wie wir zuerst gelesen haben, auch wenn der Sturm da ist, wenn die Anfechtungen kommen, Gott ist da, Gott ist treu, er trägt durch. Und das hat er auch beim Johannes gemacht. Und er ist treu geblieben. Er ist nicht abgefallen, sondern er hat an seinem Herrn, an seinem Heiland festgehalten, auch wenn sein irdisches Leben dann beendet worden ist. Und jetzt die Frage, Johannes der Täufer, ein Vorbild für uns, was können wir von ihm lernen? Wie ich zuerst angesprochen habe, die Herodianer damals, die haben wirklich gut präsentiert, was steht für die Welt. Wie ist die Welt geprägt, wie sind Menschen geprägt? Und da sehen wir, gibt's ja ganz, ganz viele Stellen in der Bibel. Das ist jetzt nur das in Galater 5, wo die Werke des Fleisches, die Frucht des Fleisches beschrieben wird. Wo man eben sieht, hey, das sind genau die Dinge, die wir zuerst auch bei Herodes und seiner Familie gesehen haben. Also Unmoral, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Feindseligkeiten und, und. Das, was damals bei der Familie da war, da sagt die Bibel, hey, das sind die Werke des Fleisches. Das ist die Natur des Menschen. Das ist das, was Menschen ohne Christus eigentlich ausmacht. Es gibt noch viele, viele andere Stellen, die eben zeigen, wir leben in einer Welt, die alles andere als perfekt ist. Also nicht nur Johannes hat ein feindliches Umfeld gehabt, nicht nur die ersten Christen damals, sondern auch heute ist es so, dass die meisten Menschen gegen Gott eingestellt sind, dass die meisten Menschen Gott ablehnen und nach anderen Werten leben wollen. Und wie der Johannes sind auch wir Gesandte in diese Welt. Wie der Johannes sind wir aufgerufen, wie es zum Beispiel in 2. Korinther 5 heißt, Vers 20. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Jesus Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Also genauso wie Johannes sind wir berufen, hinzugehen und Menschen zur Umkehr zu rufen, auf Jesus hinzuweisen, aufs Kreuz hinzuweisen, Menschen nachzugehen, egal wie verdorben unter Anführungszeichen sie scheinen. Es gibt niemanden, der für Gott zu viel gesündigt hat. Es gibt keinen Menschen, wo Jesus sagt, den liebe ich nicht. Das ist ein zu großer Sünder für mich. Und Jesus ruft uns und sendet uns hin zu diesen Leuten, dass wir wirklich selbst ergriffen sind von Jesus, dass wir begeistert sind von ihm, dass wir begeistert sind von der guten Nachricht und dass wir aus seiner Liebe heraus hingehen zu den Menschen, dass wir hingehen, die Menschen aufsuchen. Jesus hat die Menschen aufgesucht, die ersten Jünger haben die Menschen aufgesucht, Johannes der Täufer hat die Menschen aufgesucht und die Geschichte geht weiter und das möchte Jesus heute noch durch uns machen, durch uns als Gemeinde im Gesamten, aber durch jeden von uns, der an Jesus Christus glaubt, dass wir echt beten, Jesus, gebrauche du mich und sende du mich zu den Menschen. Und dann eben die letzte Stelle in Philipper 2, Verse 13 bis 16, die das ganz kompakt nochmal zusammenfassen und so gut einfach wiederbringen, was den Auftrag vom Johannes betroffen hat, aber was auch uns betrifft. Und da heißt es, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Also der erste Schritt, dass wir unser Leben selbst in Ordnung bringen lassen, dass wir Gott alles hingeben, dass wir uns von den Dingen trennen, die Sünde sind, die Schuld sind, dass wir unser Leben neu machen lassen. Und so wie es hier steht, Gott selbst ist ja in euch am Werk. Also Gott gibt uns keinen Auftrag und sagt, ich sende euch jetzt zu den Menschen und ihr müsst alle zur Umkehr rufen, ohne dass er mit uns ist, ohne dass er uns befähigt und begabt. Gott macht jeden von uns fähig, als Licht und als Botschafter in dieser Welt zu leben, wie es Johannes gemacht hat. Gott will jeden von uns befähigen. Er möchte, dass wirklich dieser helle Schein durch uns hinausstrahlt. So wie es Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Lasst eure guten Werke, eure guten Taten leuchten, damit die Menschen Gott erkennen. Wir sind berufen, dieses Licht zu sein. Ganz egal, wie finster es um uns herum ist, wir dürfen als Licht in dieser Welt leben. Nicht, weil wir gut sind, weil wir tolle Leben führen oder was auch immer, weil wir fromm sind, sondern wie es hier heißt, Gott selber ist in unserem Werk. Er ist derjenige, der in uns wirken, der in uns scheinen und durch uns wirken will. Und da können wir uns echt ausstrecken danach, da können wir uns immer wieder neu ermutigen und dafür beten und herausfordern lassen. Weil das ist dann praktisch auch genau das, was unser Motto als Gemeinde ist, Licht sein, wo ich bin und wie ich bin. Und dafür wollen wir beten, dafür können wir Gott auch danken, dass er uns da berufen hat, dass er uns da befähigt und bevollmächtigt hat. Und beten wir darum, dass wirklich dieses Licht sichtbar wird, dass jeder Einzelne in seinem Umfeld so ein Licht sein kann, so ein Botschafter, so ein Johannes der Täufer sein kann. Und beten wir dafür, dass wir echt auch erleben dürfen, dass Menschen, die uns nahestehen, die uns am Herzen liegen, die jetzt ohne Gott unterwegs sind, dass die umkehren und zu Gott kommen. Amen. Und wir machen jetzt gleich im Anschluss eine Gebetsgemeinschaft. Beten wir im Großen, beten wir als ganze Gemeinde. Wäre einfach schön, wenn ein paar Leute hier uns im Gebet leiten.